So, klappe die zweite. Ja, herzlich willkommen zur Nachbesprechung des ersten Rundkursrennens COTA, Texas, Amerika. Anstatt Left Turns Only ging es diesmal auch in Rechtskurven hinein und wir haben uns das erste Rundkursrennen gestern gegeben. Alessandro hat es getickert. Ich habe auf Twitter wieder viel Spaß gehabt, weil die Leute wieder so schön aktiv waren. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und wie jeden Montag machen wir unsere Nachbesprechung. Heute machen wir sie nicht live im Stream, weil wir da mit der Technik so ein paar Probleme haben, die wir jetzt so spontan nicht auflösen können. Da Ostern vor der Tür steht und wir mit Terminen total zugedeckelt sind, haben wir gesagt, wir nehmen es jetzt einfach auf und stellen es in den nächsten Tagen als Real-Life online und dann könnt ihr unsere gedanklichen Ergüsse euch reinziehen, wenn ihr wollt. Und wie gesagt, vielen Dank für die Likes und für die Unterstützung. Es hat richtig Spaß gemacht. Und wenn man ein bisschen Feedback bekommt und das auch noch positiv ist, dann macht so ein Projekt wie Left Hands Only richtig Spaß. Aber zu viel Lobhudelei wollen wir heute auch nicht machen. Wir wollen über das Rennen quatschen. Und Alessandro, schieß mal los.
Ja, das COTA-Rennen, das erste Rundkursrennen der Saison. Byron hat es im Prinzip vorneweg dominiert. Also wenn wir uns ansehen, 42 Führungsrunden, 68 wurden gefahren. Das war dann doch sehr beeindruckend. Also das war, Byron hat wirklich eine Leistung hingelegt. Da muss man definitiv die Diskussion führen. Ist er ein Final Four Contender? Ja. Ist er Champion? Wahrscheinlich. Im Sinne von, er ist sicherlich einer, der im Favoritenkreis stehen wird, so wie letztes Jahr, weil Byron einer ist, der und mit Rudy Fugel zusammen und in der Kombination mit dem Next-Gen-Auto so große Sprünge nach vorne macht, dass es fast schon beängstigend ist. Der Byron hat gestern gezeigt, warum er auf allen Kurstypen zurechtkommt. Super Speedway gewonnen, Daytona 500 eben, jetzt einen Rundkurs gewonnen. Byron hat auch diesen Fähigkeit, will ich es fast schon nennen, auch wenn es nochmal spät im Rennen ist, unter Druck stabil zu bleiben, keine Fehler zu machen. Also wir haben ja gestern, wenn du dich erinnerst, den Bell gehabt, der in den letzten Runden so dramatisch schneller näher gekommen ist, so rum. Und der Byron hat sich trotzdem keinen Fehler geleistet. Er ist zwar langsam ein bisschen gefahren in den Kurven, gerade in dem S, um ja diese Cutting nicht zu kriegen, aber er hat keinen Fahrfehler gemacht und das macht halt dich am Ende des Jahres dann auch dazu aus und das bringt dich dann eben in die Diskussion, ob du wirklich ein Titelanwärter bist oder nicht, keine Fehler zu machen. Das kann Byron.
Ja, Byron war schon stark. Du hast schon gesagt, also die Vielseitigkeit, dass er auf sehr, sehr vielen Strecken wirklich gut klarkommt. Der hat nicht so wie ein Keselowski, wo man auf dem Rundkurs einfach gar nichts erwartet von ihm. Das gibt es bei Byron eigentlich nicht. Der ist überall siegfähig und das sind schon ziemlich gute Voraussetzungen. Ich wollte ihn jetzt noch nicht zum Meister quatschen. Dafür ist es mir noch zu früh und dafür gibt es auch noch zu viel anderes starkes Personal, was unterwegs ist. Du hast es schon genannt, Bell war wirklich stark. Ja, Hendrick und Joe Gibbs dominieren es momentan. Ford war gestern ganz schwach mit Chris Buescher auf P8, der stärkste Ford.
Ja, wobei, warte mal, wobei ich A sagen wollte, ich tippe ja nicht Byron automatisch zum Meister. Also für mich wird ja Chris Buescher am Ende des Jahres Meister. Den habe ich schon festgelegt. Aber ich sage nur, Byron ist definitiv einer, wo ich realistisch sehen kann am Ende des Jahres. Also wo ich dann nicht sagen würde, ja, okay, der ist unverdient Meister oder der hat nur Glück, sondern dass ich, okay, das hat sich bestätigt, was er im letzten Jahr schon aufgebaut hat, dass er es dieses Jahr noch weitergemacht hat. Und du sagst es aber auch mit Gibbs. Das war auch Granatenvorstellung gestern von denen. Mein Bell, Ty Gibbs, dann, wie am Ende quasi nicht nur Bäume geschnappt haben, sondern wie Bell auf den frischen Reifen, ja, ich glaube, in den letzten 15 Runden 12 Sekunden sowas zugefahren hat und sie sich fast noch ausgegangen wäre. Das war wirklich eine Sache von ein, zwei Runden mehr und der Bell wäre vorbei. Wahrscheinlich ziemlich, ziemlicher Sicherheit, weil so ein Überflug, glaube ich nicht, dass Byron hätte das verteidigen können.
Also ich will nochmal das aufgreifen, was du eben gesagt hast. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass Byron nicht volle Lotte gefahren ist. Wenn Bell da noch rankommt, also rankommen ist das eine, vorbeikommen ist das andere. Und wenn er dann von 98% auf 100% schaltet, dann wäre Bell hätte, wäre, könnte schwierig geworden, auch an ihm vorbeizukommen. Aber es ist, wie es ist. Bayern hat gewonnen. Bell Zweiter. Gibbs Dritter. Bohm Vierter. Bowman auch mit der Leistungskurve geht nach oben. Also so unauffällig, wie er in der letzten Zeit war oder wo ihm sehr viele Rennen dazwischen gekommen sind, er auch sehr, sehr, sehr viel Pech hatte teilweise letztes Jahr, ist dieses Jahr die Formkurve sehr, sehr nach oben zeigend. Gefällt mir auch gut. Und was sagst du denn zu Reddick?
Reddick, auch eine starke Vorstellung. Ich meine, er gilt als einer, der die Rundkurse kann. Im Kapfeld gilt er, ich meine, Fünfter geworden. Das war ein solider Tag. Also es war, ich will jetzt nicht sagen, dass der hätte Byron challengen können oder herausfordern können in den Sieg. Das glaube ich nicht. Dafür hat es, glaube ich, ein bisschen gefehlt, gerade im Long Run. Aber Reddick hat gestern bewiesen, warum er letztes Jahr halt trotzdem gewonnen hat. Also er hat diese Stärke einfach behalten. So, auch wenn es diesmal nicht ganz gereicht hat, war er noch sehr stark. Und mit Platz 5 definitiv das Maximale dann rausgeholt am Ende. Klar, mit nur einer Führungsrunde ist jetzt ein bisschen wenig für seine Verhältnisse, wenn man so will. Aber wir haben ja gelernt, dass Stage-Sieg und Führungsrunde nicht immer das ganze Bild sagen. Ich meine, da nochmal den Bogen zurückzuspannen zu Byron. Der hat gestern nur nicht die Stage-Siege geholt, weil er darauf verzichtet hat und sich lieber um die Reifen gekümmert hat oder einen vollen Tank gekümmert hat, als um die Extrapunkte, die es dafür gibt. Also das ist halt wirklich, das erzählt nicht immer die ganze Story, muss man fairerweise sagen. Und ja.
Ja, wir hatten eine Besonderheit, die mir da aufgefallen ist, und zwar Bell und Reddick waren Rennende auf derselben Strategie. Also sie waren beide mit den neuesten Reifen unterwegs, 2 Runden jünger als die der anderen. Bell schießt nach vorne, fährt 15 oder 13, 15 Sekunden zu auf Byron, und Bell startet auch mit 10 Sekunden zurück und fällt auf 15 Sekunden zurück, also verliert quasi 5 Sekunden. Da ist Joe Gibbs irgendwas gelungen, was dann dem Tyler Reddick seine Crew bockt hat oder verschlimmbessert hat an dem Auto, weil ich dachte, jetzt kommt die Aufholjagd, jetzt zieht er dieselbe Show ab wie Bell auch und dann wird es von vorne richtig lustig, aber hat nicht funktioniert, da ist irgendwas in die Wiese gegangen.
Der eine, der auch gut aussah, aber sich wahrscheinlich ein bisschen hinterpassen wird, ist Ty Gibbs. Ich meine, du wartest seit über einem Jahr auf den ersten Sieg, giltst als großes Talent, warst schon dran, nah dran. Und dann in der Schlussphase musste halt Bell quasi passieren lassen, weil er einfach nicht mehr dagegenhalten konnte. Schon bitter, aber das ist halt das, was viele wissen, er wird sich den Sieg holen, früher oder später. Das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit, das ist keine Talent- oder Speed-Frage mehr, sondern nur die Frage der Zeit, wann es passiert. Und du, Richmond könnte es ja auch schon passieren am Sonntag. Also kann ja alles passieren in Richmond. Also das ist nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht dann für Ty Gibbs klickt. Aber ja, wenn ich noch gerne hervorheben würde, wäre ein AJ Allmendinger. Und zwar hat das Maximum rausgeholt. Also Best of the Rest, wenn du so willst. Von Platz 14 gestartet, zügig auf die 6 vorgefahren und dann ist er da halt verblieben. Also er hat halt das
Unauffällig,
maximal, ja,
komplett,
unauffällig.
komplett unauffällig. Also der war unter dem Radar ein Top-Ergebnis eingefahren.
Ja, also und das im dritten Calling-Auto, ne? Das ist
Ja.
die 13, ist das Teilzeitauto von denen, das wird nicht da Vollzeit gewartet, aufbereitet, whatever. Das ist eine starke Leistung gewesen von Andrew. Und das Beste, wie gesagt, rausgeholt, sechster Platz ist eine Sache, die sich vielleicht sein Teamkollege Shane van Gisbergen ein bisschen ankreiden lassen muss. Wir kennen ja alle Shane van Gisbergen und was der so alles in seinem Leben erreicht hat, motorsporttechnisch. Der ist halt gestern leider, das ist eigentlich nur 20. geworden, der ist halt leider ein bisschen gestern untergegangen.
Warum ist er untergegangen?
Nachdem er gerade im Xfinity-Rennen so brutal stark war, ich glaube, Zweiter geworden ist, aber dann eine Zeitstrafe erhalten hat und dann, glaube ich, paar 27, 28 sowas geworden ist in der Wertung. Aber der ist halt untergegangen gestern. Das war eine schlechte Vorstellung von Gisbergen. Das darf man im Verhältnis so, glaube ich, so nennen. Und was wolltest du sagen mit, warum ist jetzt nur 20. geworden?
Ah, du warst kurz weg. So, warum ist er nur 20. geworden? Der erste Gang ist ihm flöten gegangen.
Das
Nach
stimmt.
drei Viertel des Rennens. Also, dafür hat er sich dann in Anführungszeichen noch gut geschlagen.
Ja,
Ich will
aber
noch
du
kurz
musst.
einen Satz zu
Bitte.
Gibbs, weil Die Pole von Byron und der Sieg von Byron wäre so nicht zustande gekommen, weil Gibbs war in der Quali im letzten Segment grün und schmeißt in der letzten Kurve vor Start und Ziel mit einem Ausrutscher seine Pole weg. Das war auch eine sehr starke Vorstellung.
Ja, definitiv. Aber ja, wegen Gisbergen, ja klar, hat den ersten Gang verloren, aber es war trotzdem so, das ganze Rennen über, er hatte nicht den Speed, um da vorne mitzufahren.
Ja, das ist richtig.
Das wäre dann halt vielleicht ein Top 15, Top 10 geworden mit dem ersten Gang, aber mehr halt auch nicht. Also es war wirklich gestern eine verhältnismäßig, ja, unzufriedenstellende Leistung, wenn man so will, für ihn wahrscheinlich. Aber mei, passiert, das kannst du eh nicht mehr ändern, das blickt nach vorn. Aber das Rennen generell gestern, ich sag mal so, Nesca darf ein paar Fragen beantworten. Und zwar, man führt die Stage Cautions wieder ein, um Gelbphasen zu haben, um dann im Prinzip ein Rennen zu haben, was keine Gelbphase gehabt hätte ohne die Stage Cautions. So, die einzigen zwei waren gestern wirklich die Stage Cautions. Das ist halt eine Sache. Jo, ich meine, ich verstehe es ein bisschen. Wie gesagt, man hat halt dann die Chance, Werbeunterbrechung zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen, das Feld wieder zusammenzuführen, Spannung kriegen, etc. pp. Und zu verhindern, dass es so eine Watkins-Glen-Geschichte wird von unter 2 Stunden. Gut, geht sich sowieso nicht aus, weil die Rundenzeiten bei Part 210 sind auf dem Kota. Aber das sah dann halt schon ein bisschen, ja, komisch aus. Nichtsdestotrotz fand ich, war entgegen der landläufigen Meinung war das Rennen ein gutes Rennen, tatsächlich. Es hat mir gefallen, weil halt trotzdem an allen Ecken und Enden Duelle waren. Klar, jetzt nicht an der Spitze. Wenn einer vorne war, war er vorne. Es gab zwar einen sehr guten Dreikampf irgendwann in der dritten Stage mit Byron, Chastain, Gibbs, glaube ich, bis es sich dann durch die Boxstops gelöst hatte. Aber es war doch so, dass du wirklich an allen Ecken und Enden im Prinzip was Hartes zu sehen hattest, und das fand ich sehr gut. Ob jetzt Kota die richtige Strecke ist oder in der Konfiguration, darf jeder für sich beurteilen. Ich bin auch kein Fan von der langen Version. Ich denke, wenn man die Kurzversion fahren würde, also in den S's nach links abbiegen würde und dann nur noch den letzten Teil der Gegengerade mitnimmt, hätte man sich einen Gefallen, weil er kurz kürzer ist und die Autos, wie soll ich sagen, na, mehr Überrundungen stattfinden, was nochmal ein Element ist. Aber ja, das muss halt Nesca entscheiden, welche Konfiguration sie haben wollen. Mei, es ist trotzdem ein gutes Rundkursrennen gewesen, finde ich.
Es war ein langweiliges Rennen.
Warst du?
Ja.
Okay.
Es war ein langweiliges Nesca-Rennen. Es war ein super GT-Sportrennen. Also, wenn man auf sowas steht und sich sowas angucken, war es ein super Rennen. Gar keine Frage. Auch mit hinten raus die Zeiten. Aber was die Frage, die sie mich andersrum. Die Frage, die ich mir da immer stelle, ob ich das sehen will. Und ob ich das 6 Mal in einem Jahr sehen will. Weil die Nesca ist Ovalsport. Und dann sind das Kisten gewesen, als ich noch angefangen habe, das zu gucken. Die waren krumm und schief. Und die wurden dann auf einen Roadcourse gepackt, wie Watkins Glen Sonoma, die einzigsten zwei, die es da gab. Und dann sind die mit total ungeeigneten Kisten, die auch noch viel zu schwer waren, mit ungeeigneten Bremsen auf einen Roadcourse gegangen. Und dann hat Spektakel stattgefunden. Da kam quasi so ein Entertainment daraus. Was jetzt passiert ist, dass sie fast Autos haben, die perfekt anbremsen, die perfekt um die Kurve gehen und dann auch perfekt wieder raus beschleunigen. Das gefällt mir nicht. Dass das perfektes Racing ist oder sehr gutes Racing generiert. Ja, aber es ist nicht das, was ich als Nesca sehen will.
Gebe ich den Punkt gebe ich dir, es ist ungewohnt. Ich meine, wenn man jetzt den Clash und das All-Star-Rennen mit einrechnet, hast du 38 Rennen im Jahr. So, davon hast du jetzt die 6 an Rundkursen oder nehmen 5 echte und dann den Hybridkurs in Charlotte. Und das ist trotzdem weniger als ein Sechstel im Jahr. Klar, es ist halt nichts für die Oval-Fans, wie du gesagt hast. Es ist halt wirklich für die Jungs, die ein bisschen GT-Sport Abwechslung in Nesca haben wollen. Aber und ich bleibe da vehement, also ich verteidige das vehement. Ich denke da dennoch, dass Nesca einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Auch im Sinne von, es ist ja immer dieses Gerücht, ja, Nesca, die Fahrer sind so blöd, die können nur links rumfahren. Wird immer so gesagt, so wenn du denen sagst, so, ich bin Nesca-Fan, ja, die können ja nur links rumfahren, Hillbilly-mäßig. Nee, Leute, können sie halt nicht. Also wenn dann halt ein Kamui Kobayashi oder ein Shane van Gisbergen so verladen werden, die ja, bei denen wir nicht darüber diskutieren müssen, was sie an Auto fahren können, dann ja, dann siehst du halt, dass es die Jungs doch können. Ob jetzt Kote, wie gesagt, die richtige Strecke in der Konfiguration ist, wie gesagt, es gibt da halt ein paar Strecken, wo ich auch sagen würde, ich würde mich freuen, wenn sie durchrotieren würden. Also ich würde mich freuen, zum Beispiel einen Road Atlanta zu sehen, vielleicht im Wechsel mit einem Kota, vielleicht im Wechsel mit einem Charlotte Roval, mit einer anderen Rundkursstrecke, einfach ein bisschen durchzumischen, vielleicht die Rundkurse. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, Escaton sollte ein paar Rundkursrennen im Jahr haben. Weil im Endeffekt, wenn du dich erinnerst, wir hatten ja die große Ära der 1-5er, ja, wo ja in jedem Bundesstaat irgendein 1-5er stand. Gott sei Dank ist man ein bisschen jetzt zurückgefahren, was das anbelangt. Also es war im Prinzip das gleiche Rennen in Grün, nur halt in einem anderen Bundesstaat mit einer Strecke mit ein bisschen weniger Banking, aber es war trotzdem das gleiche 1-5er, die Cookie Cutters. So, da gab es ja auch dann mehr, ja, das ist ja so öde, wir wollen ja mal ein bisschen Short Track, wir wollen da ein bisschen Abwechslung. Nächstes ist halt die Richtung gegangen, aggressiv mit Rundstrecken. Jetzt gehen sie auch aggressiv mit Short Tracks wiederum, was mich auch freut. Also das ist halt einfach, das entwickelt sich, das muss sich entwickeln über die Zeit und du wirst halt nie den perfekten Kalender zusammenbauen. Also du wirst immer die Nörgler haben, die sagen, ja, das wollte ich aber nicht, ja, das ist aber blöd und das willst du halt immer haben. Im Endeffekt, wenn Nesca zufrieden damit ist und sich die Zahlen durch Zuschauer und so bestätigen, hat Nesca alles richtig gemacht. Nur halt wenn.
Es ist halt, du kannst es nie jedem hundertprozentig recht machen.
Richtig.
Aber ich bleibe immer noch bei dem Standpunkt, 6 ist zu viel. Ich will noch was ansprechen.
Bitte.
Und zwar die Restarts. Warum waren die so verhalten? Warum ging es da nicht ins Eingemachte? Warum hat es da nicht
Du
gekracht? Und
meinst.
warum haben sie sich da nicht rausgedreht? Also mir war das zu vorsichtig.
Meinst du, ich meine, verstehe ich den Argument, dein Argument. Ich weiß auch nicht. Also ich habe auch das Gefühl. Nee, aber ich sage ehrlich, ich weiß es auch nicht, weil es war wirklich zahm. Aber es war halt auch vielleicht gut. Weil es braucht halt nicht diese Kracht um Schlepper Restarts jedes Mal. Das ist halt so, wie soll ich sagen, dieses immer typische, weißt du, dann hast du einen Restart, dann kracht es irgendwo. Und gerade auf Strecken wie Kota, wo du eine Safety-Car-Runde von gefühlt 5 Minuten hast. Sorry, aber dann bin ich froh darüber, dass sie sich einigermaßen verhalten haben. Ja, ich meine, sie sind too wide, free wide gefahren, das nicht. Also sie haben es wirklich, sie sind ausgefecht. Es war kein Formel-1-Restart, sondern es war ein richtiger Restart. Aber dann hast du halt in den Essays schnell gemerkt, okay, die haben sich so schnell organisiert, dass es wenig too wide gab. Es war halt wirklich Perlenkette fahren. In den Essays hat es dann, glaube ich, John Hunter Nemechek irgendwann mal im Rennen erwischt und den Chase Elliott, glaube ich, auch mit dem Cutting. Dass sie halt die Streckenbegrenzung überfahren haben. Ja, gehört dazu, dennoch, wie gesagt, also die Restarts waren dennoch gut und sortiert und es hat dann ja an anderen Ecken und Enden ein bisschen gescheppert. Ne? Ich sage nur, ein Bell, den Kyle Larson umgedreht hat, ein Bell, den Kyle Busch umgedreht hat, ein Harrison Burton, der umgedreht wurde, glaube ich, von dem Josh Berry, ich weiß nicht mehr. Also es gab dann doch an einen oder anderen Ecken Spannung und ein Keselowski, der gelernt hat, dass vielleicht sein Zweitberuf während der Rundkursrennen der Nesca vielleicht erst in die Formula Drift übergehen sollte, weil das konnte er besser als
Ja,
Rundkursfahren gestern.
also Keselowski ist mit Abstand die meisten Ovale gestern gefahren.
Ja,
Nach,
aber
nachdem, na,
unfreiwillig.
aber unfreiwillig, ja. Aber mit meiner Meinung nach dem besten Paint Scheme. Also das sah live im Fernsehen noch viel besser aus, als ich es vorher im Internet mir angeguckt habe und ausgewählt habe.
Da gebe ich dir recht, ich bin enttäuscht vom Mobile One Paint Scheme. Es war vielleicht auch viel zu selten im Blick, aber das vom Kamui Kobayashi Gold-Schwarze. Wenn du dich erinnerst, beim IMSA-Rennen in Sebring gab es den einen Lexus, GT3 Lexus mit Schwarz-Gold und das sah richtig gut aus. Und ich dachte mir, komm, das kriegen sie sicher nochmal genauso gut hin. Ja,
Ja.
nein. Leider, aber auch okay. Aber ja, das ist der Keselowski gestern. Das ist, bei Keselowski musst du dir halt so wirklich die Frage stellen, warum hapert's? Also warum geht dann nichts auf den Rundkursen? Gerade wenn die anschaust, Chris Buescher, der ja aus der letzten Reihe oder vorletzten Reihe losgefahren ist durch die Strafe, dann Achter wurde und mit Keselowski, bei dem überhaupt gar nichts funktioniert, muss man sich echt die Frage stellen, wo ist das Problem? Was ist es? Es kann nicht der Crew-Chief sein, es können nicht die Jungs sein. Ist es
Nein,
Keselowski?
du hast, nein, ich sehe da Keselowski in der letzten Zeit wie Kevin Harvick am Ende seiner Karriere. Dem haben die Rundkurse einfach gestunken bis zum Himmel, weil er eh wusste, dass er gegen die Jungspunde vorne keine Chance hat. und hat das Ding einfach abgespult, weil er halt starten muss. Also die haben null Priorität auf dieses Rundkursen.
Ja.
Wiederum ein Olmedinger oder ein Shane van Gisbergen oder ein Reddick oder ein Bell oder ein Byron jetzt, die legen ein Augenmerk da drauf, weil die sagen, okay, das Ding kann ich gewinnen, Rundkurse liegen mir, das geht. Aber so diese Oldschool-Generation, gut, Truex kann auch Rundkurse. Gar keine Frage. Von den Älteren jetzt. Aber ich denke auch in Hamlin ist so ein Rundkursrennen vollkommen Wurst. Hamlin hat es schlau gemacht mit seinem Stage-Sieg, hat gesagt, komm, ich habe heute eh keine Chance, irgendwas zu tun. Ich bleibe einfach draußen und hole mir da noch den Punkt mit. Und danach war der auch nie wieder irgendwo gesehen.
Ja, ich meine, wer mir gefallen hat gestern, wobei das kann ich eigentlich nehmen, weil das ist mein Linksabbieger. Also lass uns jetzt auch, nee, das kann ich ja, wobei einer meiner Linksabbieger. Aber bringen wir zuerst noch Michael McDowell vielleicht zu Ende. Für den hast du mir gestern leid getan. Also,
Der kann es eigentlich auch.
der Kanz, der hat uns ja letztes Jahr in Indianapolis überzeugt, hat gewonnen, verdientermaßen, weil das Ding war so überfällig auch bei ihm. Und ich habe es ja auch mal schon mal gebracht. McDowell ist halt so einer, den fieberst du halt mit, so wie beim Allmendinger. Du freust dich einfach für ihn, wenn es für ihn klappt. Es gibt halt kein Gegenargument. Es gibt halt keinen, ja, den mag ich nicht, weil er doof ist, sondern oder die Leute aus dem Weg räumt, sondern Allmendinger und McDowell einfach Publikumslieblinge, würde ich einfach hinwerfen. Und das hat mir gestern leid getan. Es lag halt nicht in seiner Macht. Das offiziell heißt das Probleme an der Lenkung. Aber es glaube ich irgendwann mal haben die Kommentatoren aus den USA gestern erwähnt, dass es wirklich die Servolenkung ist, die da nicht ganz mitgespielt hat mehr. Ja, auch schade. Ich meine, die sind ja nicht mehr ins Ziel gefahren, weil, ja. Die Quote brauchst du so eine Servolenkung bei den Kisten nicht mehr probieren.
Genau. Wir müssen aber noch eine Sache wollte ich noch sagen, und zwar die Infos aus der Bußgeldstelle,
Bitte.
die Shane von Gisbergen da mitgemacht hat. Der hat es geschafft, durch alle vier Sektoren, in der die
Ah ja.
Geschwindigkeit in der Box gemessen wird, zu schnell durchzufahren. Also wenn falsch, dann richtig.
Ja, ich meine,
Ich
ja,
fand's lustig, ich fand's unterhaltsam.
es ist unterhaltsam, vor allem weil er ja noch am Tag davor Xfinity gefahren ist und ja, eigentlich wissen müsste, wie lang die Boxengasse ist und wo begonnen wird zu rechnen und wo nicht und wo es aufhört oder zu messen. Ja, passiert mal. Also das hat aber auch nicht mehr. Das ist aber nicht der Grund gewesen, warum es halt verhältnismäßig lief bei ihm. Aber ich würde sagen, Daniel, wir springen vielleicht, wenn du so willst, oder hast du noch irgendeinen Punkt, den du ansprechen willst? Vielleicht
Nee,
zu.
nach den Links-Rechts-Abbiegern habe ich noch einen Punkt, aber erst
Ja,
danach.
ich würde gerne den Links- und Rechtsabbieger nehmen. Und zwar Linksabbieger habe ich William Byron zwar, weil das war halt gestern eine Granatenvorstellung. Aber ich würde auch gerne Justin Haley in den Ring werfen. Weil, ich meine, er wurde disqualifiziert für eine Sache, für die er nichts kann. Es ging ums Mindestgewicht, das er nicht eingehalten hat. Aber Justin Haley hat mir gestern wirklich sehr gut wieder gefallen. Ich meine, er war in den Top 10 zwischenzeitlich, war dann Top 15, sowas. Eine Granatenvorstellung, keine Frage. Ich meine, Rick Ware Racing, wenn in den Top 15 landen. Also das, wir haben ja noch, letztes Jahr ging es halt darum, kommen die überhaupt mal irgendwo mal vorwärts, ja, im ersten Jahr mit der Allianz mit RFK. Irgendwas ist im Winter passiert, da denkst du dir so, was? Also da sitzt du da so, wie bitte, wie soll das funktionieren? Die haben so Granatensprünge gemacht. Bristol hat letzte Woche hatten die beste Average Running Position hatte Haley. Da ich glaube 14,9 hat es letzte Woche in Bristol. Jetzt hat er einen Quota 14,2 gehabt, glaube ich. Das glaube ich auch Teamrekord ist. Also das war eine Vorstellung, wo man wirklich auch Haley mit Linksabbieger hat, weil die einfach so viel aus dem Material machen und diese Allianz mit RFK, die wird einfach nur besser. Vielleicht ist jetzt auch eine Sache, wo sich Front Row ein bisschen in den Arsch beißt, dass sie das jetzt nicht mehr mit RFK haben, sondern jetzt mit Penske. Aber das ist eine Sache, die kann man sich erst im Laufe der Saison ausmalen. Das wirklich hin hat. Also, ja.
Mein Linksabbieger ist Bell.
Oh, okay, ja gut, das ist ein
Aber
guter Punkt.
aus folgendem Grund, weil
Bitte.
wie er jetzt im Anfang dieser Saison die Sachen angeht. Die haben eine Strategie und die wird durchgezogen und wenn was Unvorhergesehenes kommt, wird sie angepasst. Und das gefällt mir halt unwahrscheinlich gut. Ich habe ja keinen Hehl draus gemacht, dass ich ein bisschen sympathisiere mit Christopher Bell, nachdem Harvick aufgehört hat. Aber wie er es dieses Jahr wieder angeht und wie er seinen Job momentan macht, ist Christopher. Und wie er sich gestern auch Abend natürlich auch präsentiert hat, ist Bell mein Linksabbieger.
Ja, das ist ein faires Argument, finde ich. Ja, Rechtsabbieger, ich glaube, dann hast du schon genannt, ne?
Ich habe noch nicht genannt.
Ne, hast du nicht, also dann fang mal an.
Hab ich schon gesagt?
Ja, du hast ihn, also du hast ihn mir oft gesagt und dann hast du ihn irgendwann zwischen erwähnt, aber ich glaube, die Zuschauer wissen es, aber die Hörer wissen es halt noch nicht, deswegen, bitte.
Wen habe ich denn genommen?
Ja, Keselowski.
Ja, Keselowski,
Hast du schon
ja.
Gedächtnis wohnt.
Nee, hatte ich nicht Shane Vergisbrunn gesagt? Aber da ist mir einge Ach stimmt, da
Oh
ist mir
ja, beide
eingefallen.
hattest du.
Ja,
Beide hast du.
da ist mir eingefallen, dass Shane Vergisbrunn ein technisches Problem hatte und dann kannst du so einen schlecht zum Rechtsabbieger machen. Deswegen eigentlich
Ja.
Keselowski. Aber da würde ich mir wünschen, dass da mal was käme. Und bei dir?
Eigentlich bin ich fast dazu, mit der Tendenz mitzugehen. Ich will aber Chase Elliott reinwerfen. Weil Chase Elliott einfach, wie soll ich sagen, er gilt als Rundkursspezialist, wartet aber seit dem Beginn der Next-Gen-Ära weit auf den Rundkurssieg. Und gestern auch wieder unterirdisch. Nur 16. geworden, nichts gezeigt, nichts passiert. Also, ich weiß nicht. Weiß nicht, was das Problem bei ihm ist mit dem Next-Gen-Auto auf dem Rundkurs. Ich meine, letztes Jahr in Indianapolis ist er, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden. Aber irgendwas scheint nicht zu funktionieren. Und ich bin der Meinung, da sollte was kommen. Gerade wenn Byron und Bowman so ein Feuerwerk abbrennen, oder halt Byron so ein Feuerwerk abbrennen, und Larsen auch so verdammt stark ist auf den anderen Kursen, Bailey kommt halt irgendwie gar nichts. Also seit seiner Verletzung letztes Jahr kommt halt irgendwie genau nichts. Und das ist halt beängstigend. Das ist schon beängstigend, muss man nennen. Deswegen ist er der nächste Bieger für mich.
Kann man nachvollziehen, aber wie gesagt, ich würde den noch nicht so ganz abschreiben. Da kommt noch ein Form hoch im Laufe der Saison. Das kriegen die schon geregelt. Dafür ist der eigentlich zu gut. Obwohl ich bin auch kein Riesenfan von ihm. Also wissen wir ja
Überhaupt
beide,
keiner.
du auch nicht.
Ich überhaupt keiner,
Aber
vollkommen nicht, genau in die andere Richtung.
aber wenn jemand fahren kann, dann kann jemand fahren. Und wenn sonst nach einem Tief kommt jemand hoch und dann werden wir da auch wieder was sehen.
Ja, ich meine, falls gerade im Hintergrund mein Handy zu hören war, tut es mir leid. Jedenfalls, glaube ich, sind wir aber damit auch mit größtem Teil durch, oder hast du noch einen Punkt?
Ja, ich habe noch einen Punkt. Und zwar
Bitte.
hat sich ja gestern Abend so kurzfristig die Cupcake Challenge entwickelt.
Ah ja, stimmt, da war
Und wir
ja.
hatten dann gesagt, eine Woche Zeit für Richmond. Wir hatten alle nicht auf dem Schirm, dass nächste Woche Ostern ist und dass es auch noch ein Nachtrennen ist. Und die Leute haben zu Recht gesagt, das ist ein bisschen kurz, um das umzusetzen.
Das ist deutlich, ja.
Deswegen machen wir das Ganze zum Martinsville-Rennen in 2 Wochen. Und wer bis dahin seine Cupcakes-Kreationen mit einem Twitter-Post und uns mal drauf markiert, mit unter dem Hashtag German Home of Mesca, postet, nimmt teil und wir haben uns halt einfach gedacht, komm, wir lassen dann naja, die Community selber abstimmen, wer es am besten umgesetzt hat. Und derjenige bekommt von uns dann eine Left-Turns-Only-Kappe zugeschickt, die der Alessandro auf dem Kopf hat. Und dann haben wir doch einen Reiz, da so ein lustiges Community-Ding draus zu machen. Und ich freue mich auf die Sachen, die da kommen. Nehmt teil und dann wird das schon. Das wird spaßig.
Ja, man muss ja sagen, die Kappe, ja, ein bisschen vielleicht Werbung zu machen. Sie sitzt gut auf dem Kopf. Sie sieht schnittig aus. Sie macht euch zur Schnitte.
Genau.
Sie ist bequem. Also, gib ihm. Viel Spaß bei der Challenge. Jo, möge der Beste gewinnen. Ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Sag ich dir offen und ehrlich, was da
Ich
bei der
auch.
Cupcake-Challenge rauskommt. Und, jo. Mehr habe ich auch nicht dazu zu sagen. Mir ist gerade kein Gedanke mehr dazu
Genau,
gekommen.
wenn es keine Cupcake werden und es wird ein Kuchen mit dem Left Turns Only oder mit dem Konterfei von Alessandro, ist auch, nehmen wir auch.
Mit dem was von mir?
Konterfei.
Das ist Konterfei.
Deine Gesichtszüge in Strichform.
Hö. Nein. Hallo? Hast du mich mal angesehen?
Genau, da muss auch einer die Bartstoppel dahin machen.
Ja, du,
So,
ey.
jetzt reden wir Quatsch, wir kommen zum Ende.
Ich bin voll stolz auf den Bart, ja. Lass mich in Ruhe. Nee, aber jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Ja, das war mal was anderes. Technisch bedingt. Ich würde dennoch sagen, es hat mir Spaß gemacht. Daniel hat es auch Spaß gemacht. Das lege ich jetzt einfach so fest. Dann sehen, hören und tun wir uns wieder in Richmond. Nachtrennen vom Sonntag auf Montag. Gute ist, Montag ist frei. Ist ja Ostermontag. Das heißt, Käffchen anlaufen lassen. Der Frau erklären, Schatz, heute Nacht läuft was. Aber
Nesca.
Nesca und nichts was anderes. Dann um den ganzen weiteren Rest könnt ihr euch kümmern. Viel Spaß dabei. Ja, Richmond wird cool, es wird sehr strategisch, aber wieder, denke ich mal. Aber es wird, glaube ich, wirklich ein strategisches Rennen wie letztes Jahr, das erwarte ich zumindest. Ja, ansonsten freue ich mich drauf. Unser Vorschaubericht kommt immer am Freitag. Live-Ticker bieten wir natürlich immer wieder an, wobei, ich glaube, ich weiß nicht, ich oder Rob, einen Live-Ticker machen wir, dann schlafen wir uns nach Hause. Und ansonsten, schönen Abend noch, schönen Montagabend, guten Wochenstart und tschüss, Amen. Fertig.
Genau, macht's gut, ciao.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.